Body check.
Hallo, ihr hört Tipkin, die Sendung für Popfeminismus und Alltagsschrott auf Radio Blau Leipzig. Als Austauschsendung auch auf FSK Hamburg, Korax Halle und Querfunk Karlsruhe. Auf Radio Blau hört ihr uns in Zukunft eine Stunde früher, also alle 4 Wochen samstags schon um 17 Uhr bis 18 Uhr. Nach den faulen Feiertagen haben wir heute für euch eine kleine Herausforderung vorbereitet. Es gibt nämlich viel Text. Ihr hört den Mitschnitt des Vortrages am Ende der Weisheit, Grundlagen und Chancen der kritischen Weisheitsforschung in Deutschland von Eske Wollrath. Der Vortrag lief bereits im Mai 2008 in Leipzig im Rahmen der Vortragsreihe When Worst Comes to Worst – Antirassistisches Denken in komplexen Zusammenhängen, organisiert vom Antidiskriminierungsbüro und vom Conner Island. Kritische Weisheitsforschung ist in den letzten Jahren auch in Deutschland bekannter geworden und lieferte wichtige Anregungen für die Auseinandersetzung mit Rassismus. Der Vortrag bietet eine gute Einführung, klärt Begrifflichkeiten sowie Unterschiede zu anderen kritischen Rassismusansätzen. Aufgrund der pointierten Vortragsweise von Eske Wollrath stellt das Zuhören hier auch eine attraktive Alternative zum Textlesen dar. Ich wünsche einen anregenden Vortrag.
Der Titel meines Vortrags lautet Am Ende der Weisheit, Grundlagen und Chancen der kritischen Weisheitsforschung in Deutschland. Ich beginne mit einem Zitat. Rassismus verletzt unsere ganze Gesellschaft und bei genauem Hinsehen sind in jedem rassistischen System alle Menschen auf unterschiedliche Art betroffen. Weiße Menschen verlieren ihre Würde, wenn sie Rassismus ausüben oder geschehen lassen. Zitat Ende. Die schwarze deutsche Musikerin und Autorin Noisseau benennt mit diesen beiden Sätzen die Grundlage und Notwendigkeit der kritischen Weisheitsforschung in Deutschland. Rassismus verletzt die ganze Gesellschaft und alle Menschen sind von Rassismus betroffen, wenngleich auf völlig unterschiedliche Weise. Es gibt so zufolge also nicht die betroffenen Schwarzen auf der einen Seite und die Weißen auf der anderen, die scheinbar in einem Paralleluniversum leben und Rassismus nur aus Zeitungsberichten über rechte Schläger kennen. Kritische Weisheitsforschung setzt bei der Tatsache an, dass es erstens weiße Menschen gibt und zweitens, dass es notwendig ist, sie zu Objekten der Forschung zu machen. Ich möchte heute einen kleinen Ausschnitt aus dieser Forschung präsentieren und zur Diskussion stellen. Dazu möchte ich, bevor ich loslege, zunächst einige Begriffe definieren, die für die Weisheitsforschung von Bedeutung sind. Ich werde auch kurz auf den gesellschaftstheoretischen Referenzrahmen eingehen, der meinem Ansatz zugrunde liegt, nämlich auf postkoloniale Theorie, das hast du ja schon angesprochen. Im ersten Hauptteil meines Vortrags skizziere ich kurz die Entstehung der kritischen Weisheitsforschung in Deutschland. Ich muss mich aus Zeitgründen auf Deutschland beschränken. Es wäre sicherlich auch sehr spannend gewesen, sich anzugucken, wie eigentlich die Entwicklung in den USA verlaufen ist, jetzt insbesondere auf die Debatte Obama-Clinton. Aber wenn Interesse besteht, kann ich danach noch was dazu sagen. Der zweite Hauptteil behandelt die theoretischen Grundlagen der kritischen Weisheitsforschung und erläutert die Unterschiede zu gängigen Rassismustheorien. Im dritten Teil werde ich kurz auf verschiedene Ausrichtungen der kritischen Weisheitsforschung in Deutschland eingehen und im vierten Hauptteil kurz etwas sagen zu dem, was ich denke, was die Zukunft der Weisheitsforschung in Deutschland betrifft. Gut, Begriffsklärung. Es gibt den Begriff Menschen of Color. Mit diesem Begriff bezeichnen Qin Ni Ha, Nicolas Laureal Samaray und Sheila Mesorica. Sie beziehen diesen Begriff auf solche Menschen, die, Zitat, gemeinsame, in vielen Variationen auftretende und ungleich erlebte Erfahrungen teilen, aufgrund körperlicher und kultureller Fremdzuschreibungen der weißen Dominanzgesellschaft als anders und unzugehörig definiert zu werden. Zitat Ende. Das ist aus einem ganz wunderbaren Buch. Ich nehme an, dass es auch dazu haben ist. Es ist jetzt gerade 2007 rausgekommen. Revisionen, postkoloniale Perspektiven von People of Color auf Rassismus, Kultur, Politik und Widerstand in Deutschland. Ein Klassiker, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, ich verstehe die Bezeichnung Menschen of Color und schwarze Menschen als Synonym. Also wenn ich von schwarzen Menschen spreche, meine ich nicht nur die mit afrikanischem Migrationshintergrund, sondern im Sinne von Menschen of Color, das heißt definiert durch eine bestimmte Erfahrung. Es geht nicht um Hautfarbe, die Erfahrung von Rassismus. Folglich Begriff Weiße. Mit dem Begriff Weiße bezeichne ich alle Menschen, die sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen müssen. Nicht Hautfarbe, es geht um die Erfahrung, ich muss mich nicht mit Rassismus auseinandersetzen. Zum Begriff Rasse und Rassismus. Ich werde das Wort Rasse verwenden und ich bitte immer mitzuhören, die Anführungszeichen. Viele kritische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun das nicht und sprechen stattdessen von Ethnizität oder Race, weil Rasse ein so grauenvolles Wort ist und das an Gewalt wieder heraufbeschwört, was es ja eigentlich bekämpft werden soll. Ich bin hingegen der Auffassung, dass es nichts nützt, den Begriff zu vermeiden, wenn seine Inhalte auf so gewaltvolle Weise lebendig sind. Paul Metscherl schreibt, Zitat, es gibt eine symbolische und faktische Rangordnung der Physiognomien, also des Äußerlichen. Hier gibt es nur einen Namen, der die reale Gewalttätigkeit nicht unterschlägt. Rasse. Das Wort ist böse, es sticht, es tut weh. Kein anderes Zeichen, das besser passte. Zitat Ende. Rasse ist also eine Realität, Paul Metscherl sagt, eine reale Gewalttätigkeit und gleichzeitig eine Fiktion. Wir wissen das alle, natürlich gibt es keine Rassen. Das Konzept Rasse ist eine Erfindung. Aber es materialisiert sich entscheidend über Funktion und Beziehung. Die Funktion des Konzepts besteht in der Legitimation von Genoziden, Ausbeutung und Unterdrückung von unzähligen, angeblich nicht weißen Menschen. Das Konzept Rasse materialisiert sich ferner über die Beziehung, das heißt in Beziehung zu anderen Gewaltformen, die sich gegenseitig konstituieren. Prozesse der Rassifizierung verlaufen über Vergeschlechtlichung und reflektieren und produzieren Klassenpositionen und Lebensformen. Der Grundpfeiler des Konstrukts Rasse ist die binäre Opposition Schwarzsein-Weißsein. In weißer Sicht gilt Schwarzsein als deviant, exotisch oder schlicht bemerkenswert und Weißsein als normativ, gewöhnlich und nicht bemerkenswert. Weißsein als Norm ist untrennbar von weißem Terror, rassistischer Gewaltausübung und der Inanspruchnahme von Privilegien. Und Weißsein als Norm ist ebenso untrennbar von kollektiver Schuld und individuellen Schuldgefühlen. Schuldgefühle artikulieren sich über verschiedene Kanäle als Abwehr oder Angriff. Das stimmt doch gar nicht. Oder das machen die doch auch. Eine typisch weiße Reaktion, die ich immer wieder zu hören bekomme, ist der Satz, aber Schwarze sind doch auch rassistisch, wenn sie zum Beispiel Weiße beleidigen. Dazu ganz kurz. Wir müssen analytisch sauber trennen zwischen Rassismus und Diskriminierung. Rassismus, und jetzt kommt meine Definition, Rassismus ist eine Unterdrückungsform, vermittels derer eine gesellschaftliche Gruppe, meist sich selbst als weiß definierend, über andere Gruppen, die meist als nicht weiß fremd bestimmt werden, institutionalisierte Macht ausübt. Das ist wichtig, institutionalisierte Macht. Von Rassismus kann nur dann gesprochen werden, wenn die Gruppe, die andere als Rasse konstruiert und bewertet, auch die Macht hat, diese Konstruktion gesellschaftlich durchzusetzen. Diskriminierung hingegen bedeutet die Herabsetzung die auch durch Schwarze erfolgen kann. Also wenn eine schwarze Person mich Mehlwurm nennt, ja, Bleichgesicht, Weißbrot, was weiß ich, dann ist das diskriminierend, aber diese Bezeichnungen sind weder in ein historisch gewachsenes Gewaltverhältnis eingelassen, noch sind sie gesellschaftlich institutionalisiert. Institutionalisierte Gewalt bedeutet, dass zum Beispiel rassistische Bezeichnungen von zentralen gesellschaftlichen Institutionen verwendet und nicht bekämpft werden. Ja, wenn es nicht irgendwelche Leute am Rande der Gesellschaft, sondern der Kern der Gesellschaft selber diese Begriffe verwendet. Beispiele. Ein Düsseldorfer Richter bezeichnete einen Togolesen als Endpunkt. Ich muss das Wort nicht aussprechen, es ist extrem gewalttätig. Und seine Muttersprache als Endpunktsprache. Der Berliner Generalstaatsanwalt Kargen sprach öffentlich von primitivsten Busch, Endpunkt. Ein Berliner Abschieberichter behauptete, Roma-Frauen könnten auf Knopfdruck hyperventilieren und Mongolen würden aus Spaß lügen. Hessische Justizbeamte verkleideten sich als Ku Klux Klan-Mitglieder. Wisst ihr, was der Ku Klux Klan ist? Er ist extrem rassistischer Verein aus den USA. Also diese Justizbeamten haben sich als Ku Klux Klan-Mitglieder verkleidet, um einen schwarzen Häftling zu bedrohen. Wenn sich weiße Deutsche rassistisch verhalten, können sie sich folglich über Repräsentanten der staatlichen Exekutive legitimieren. Ja? Also wenn die das machen, ist es doch okay. Ich habe schon den Begriff Rassifizierung verwendet. Rassifizierung bezeichnet einen Prozess kognitiver Abrichtungen, in dessen Verlauf Zeichen auf Körper übertragen und diese entsprechend gewertet werden. Die Zeichen sind willkürlich. Wir könnten irgendwas nehmen, zum Beispiel Ohr. Wir könnten sagen, Ohr ist unser Zeichen, wir unterteilen die gesamte Menschheit in Kleinohrige und Großohrige. Und dann im zweiten Schritt sagen wir, wir werten das auch. Also wir bestimmen auch vollkommen willkürlich, dass die Kleinohrigen grundsätzlich die Intelligenteren sind und mit Recht die Macht ausüben. In den uns bekannten Rassifizierungsdynamiken ist das Zeichen Hautfarbe prominent. Nicht als einziges, aber auch. Dies erfordert bezüglich der Farbbegriffe Schwarz und Weiß, von den Farben im Tuschkasten zu abstrahieren, sie auf menschliche Haut zu übertragen und mit einer Werteskala zu unterlegen. Das sichtbarste und folglich historisch wirkmächtigste Zeichen in der Geschichte der Rassifizierung ist das Blut. Ich sage jetzt noch kurz was zu meinem gesellschaftstheoretischen Referenzrahmen. Den diesem Beitrag zugrunde liegenden Referenzrahmen bildet postkoloniale Kritik. Sie setzt, so Nicola Laureal-Samaray, beim Fehlen einer kontinuierlichen und vor allem kritischen Aufarbeitung der deutschen Kolonialherrschaft an und legt offen, in welchem Maß der deutsche Kolonialismus dazu beitrug, Rasse als grundlegendes Ordnungsprinzip gesellschaftlicher Beziehungen zu etablieren. Postkolonialismus, und das ist sehr wichtig jetzt, als herrschaftskritischer Diskurs, also es gibt sehr viele Ansätze, es gibt ein ganz breites Feld, zum Beispiel auch in den Kulturwissenschaften, die sich auch postkolonial definieren, aber die meinen das nicht als Herrschaftskritik. Und das ist hier sozusagen das entscheidende Merkmal. Postkolonialismus als herrschaftskritischer Diskurs setzt somit voraus, was du eben schon angesprochen hast, dass Echos kolonialrassistischer Gewalt gegenwärtig und wahrnehmbar sind. Also Alltag, Denken, Politik und Kultur zutiefst prägen. Also die Idee, es ist nicht vorbei, es war nicht irgendwann Schluss, sondern die Echos von den klassischen Kolonialrassismen wirken weiter fort. Ferner gilt, dass, so Kiniha, dass der postkoloniale Diskurs ein politisches Projekt ist, der nicht ohne die selbstreflexive Auseinandersetzung mit den multiplen Facetten gegenwärtiger Machtdimensionen gedacht werden kann. Das bedeutet, Selbstreflexion all derer, die auf diesem Feld arbeiten, das bezieht sich nicht nur auf Weiße, auf alle, und dass es um die multiplen Facetten von Machtdimensionen geht. Also es geht nicht darum, Rassifizierung oder das Paradigma Rasse als einziges oder wichtigstes herauszustellen, sondern diese Facetten, ja, entlang von Prozessen von Vergeschlechtlichung, von Klassenpositionen, das zusammenzudenken und das in einer herrschaftskritischen Weise. Postkoloniale Kritik demontiert die Mythen klarer Grenzen zwischen wir und den anderen, zwischen eigen und fremd, zwischen hier oben und dort unten. Gegen die Fantasie reinlicher Trennungen betont Postkolonialismus Vielheiten und Vermischungen und arbeitet mit Bruchstücken und Montagen, deren offene Facetten sich im stetigen Wandel befinden. Postkoloniale Theorie und Kulturproduktionen lassen sich, und jetzt kommt ein sehr schönes Zitat von Nicolas Lauré Alzamaray, auch in dem Band Revisionen, also diese Produktionen postkolonialer Herkunft lassen sich als Landkarten lesen, Zitat, in denen Geschichten und Geografien längst ineinander fallen. Hier mündet der Rhein in den Golf von Genua und die Elbe in den Bosporus. Hier werden die ostfriesischen Inseln vom Pazifik umspült. Hier kann man vom Erzgebirge aus über das Mekong-Delta blicken. Hier ist der Atlantik nicht breiter als die Spree. Die Gesichter der Menschen am Ufer sind klar zu erkennen, ihre Stimmen deutlich zu hören. Zitat Ende. Ich komme jetzt zum ersten Teil meines Vortrags, Hauptteil, und zwar zur Entstehung der Weißseinsforschung in Deutschland. Noch einmal Noah So, Zitat, schwarze Menschen haben aus Überlebensnotwendigkeit schon vor ein paar hundert Jahren überall auf der Welt kritische Weißseinsforschung betrieben, indem sie die Verhaltensweisen und sozialen Realitäten weißer Menschen benannten und analysierten. Zitat Ende. Das gilt auch für Deutschland. Ja, ich habe gestern ein Interview gemacht mit Radio Korax und habe das da schon gesagt. Es ist nichts Neues. Es ist für diejenigen, die weiß sind, neu in der Regel. Ja, aber diese Forschung, die Reflexion von Weißsein, was es bedeutet, ist alt. Zumindest kann man sagen, insofern, also explizit, das heißt auch verschriftlich, kann man sagen für Deutschland, es lässt sich zurückverfolgen auf die erste schwarze Bewegung in Deutschland in den 1920er Jahren. Und das letzte ist dann abgebrochen worden, also zerschlagen worden durch den Nationalsozialismus. Setzte sich dann Mitte der 80er Jahre fort, und zwar der Klassiker der Zeit und immer noch, die Anthologie Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte, 86 herausgekommen. Und schon, wie erwähnt, der Sammelband 2005, Mythen, Masken und Subjekte, kritische Weißseinsforschung in Deutschland. Dieser Sammelband dokumentiert die Vielfalt von Zugängen, die sich unter anderem in unterschiedlicher Weise mit der Normativität von Weißsein auseinandersetzen. Es sind drei schwarze Herausgeberinnen, eine weiße. Und die Struktur dieses Bandes ist so, dass der erste Teil die schwarzen Perspektiven auf Weißsein versammelt und dann weiße. Das ist sehr umstritten. Ich komme später darauf zurück. Neben dieser langen Forschungstradition, die sich innerhalb schwarzer Theorieproduktion verortet und beziehungsweise aus ihr hervorgegangen ist, standen auch auf dem weißdominierten akademischen Feld Forschung zu Weißsein jetzt in jüngerer Zeit in verschiedenen geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Hier handelt es sich überwiegend um Qualifikationsarbeiten, also auf dem Niveau von Diplom, Magister, Dissertationen, von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die für spezifische Fragestellungen zu Weißsein, und das ist nicht unerheblich, nicht durch deutsche wissenschaftliche Institute sensibilisiert wurden, sondern häufig durch Auslandsaufenthalte in den USA oder Großbritannien. Also auch nicht durch die schwarze deutsche Wissensproduktion, sondern ins Ausland gegangen sind und da Impulse bekommen haben und dann diese zurückgebracht haben. Das gilt auch für mich. Bezüglich des bisherigen Spektrums von Forschungsarbeiten zu Weißsein fällt erstens auf, dass fast alle Forschenden weiblich, fast alle weiß sind und ihre Fragestellungen mit der Gender-Thematik verknüpfen. Zweitens liegt der Fokus deutlich auf einem diskursanalytischen und dekonstruktivistischen Zugang, während die Effekte von Konstruktionsprozessen weniger in den Blick rücken. Auch darauf komme ich in dem dritten Teil zurück. Ja, meine Aufgabe war von den Veranstalterinnen, ich sollte erklären, was sozusagen das, was unterscheidet die Weißseinsforschung von der Rassismusforschung, wie wir sie kennen. Deswegen dachte ich, ich mache jetzt erstmal im zweiten Teil sozusagen ganz kurz die Grundlagen der Weißseinsforschung und kontrastiere das dann mit dem, was so gängige Rassismusforschung in Deutschland produziert hat. Zu der Weißseinsforschung, es gibt drei Säulen, die ich als solche benennen möchte, die spezifisch sind für diesen Zugang. Zum ersten der Paradigmenwechsel von den Geanderten zu den Eigentlichen. Der Begriff Geanderte leitet sich ab von einem Begriff, den die afrikanisch-amerikanische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Toni Morrison entwickelt hat. Sie spricht vom Othering. Das ist ganz gruselig übersetzt bei der Rororo-Ausgabe, aber es meint wirklich das Andern. Ja, das ist also sozusagen ein Prozess, dass Leute andere Leute herstellen, ja, konstruieren als andere. Und dieses Geanderte bezieht sich darauf, dass niemand anders ist, wesenhaft oder sonst wie, sondern zu einem anderen gemacht wird. Und das Geanderte soll das wiedergeben, also Othered People. Ja, Toni Morrison hat auch diesen Paradigmenwechsel, finde ich, am pointiertesten formuliert. Sie schreibt, mein Projekt ist das Bemühen darum, den kritischen Blick vom rassischen Objekt zum rassischen Subjekt zu wenden, von den Beschriebenen und Imaginierten zu den Beschreibenden und Imaginierenden, von den Dienenden zu den Bedienten. Zitat Ende. Menschen of Color wurden im Prozess der Kolonialisierung als Objekte fantasiert, sie wurden beschrieben und als Dienende konstruiert. Der Paradigmenwechsel beinhaltet, diesen Passivdiskurs aufzugeben und die zu markieren, die fantasieren, die beschreiben, die konstruieren, solche also, die sich seit Beginn der Rassifizierungsprojekte selbstverständlich an die Spitze der Menschheit setzten und sich farblich auch kennzeichneten, nämlich als Weiße. Ja, das kann man sich auch so vorstellen, klassisch ist so ein Foto zu betrachten, von dem, wo die Geanderten dargestellt sind als Wilde, beispielsweise halbnackte. Und bisher hat man mal dieses Foto, ja, wer ist denn darauf abgebildet? Jetzt wäre der Paradigmenwechsel zu sagen, wer hat denn das Foto gemacht? Und was sagt das sozusagen über die Gegenseite aus? Ja, das wäre sozusagen dieser andere Zugang. Die zweite Säule ist das relationale Verhältnis von Objekt und Subjekt. Das bedeutet, was Weißsein bedeutet, hängt davon ab, wie Schwarzsein als Gegenpol konzipiert ist. Weißsein, das sagt, also besonders in der US-amerikanischen Forschung, wird das hervorgehoben, es geht um ein Abhängigkeitsverhältnis von Weißsein zu Schwarzsein. Ja, Weißsein, die Konstruktion sind abhängig von Schwarzsein. Erst über die Fabrikation angeblicher schwarzer Wildheit kann sich der Mythos weißer Zivilisation entfalten. Erst die Erfindung der Geschichtslosigkeit des Trikons ermöglicht die Konzipierung westlicher Narrative als Universalgeschichte. Weißsein existiert also nicht an sich, sondern konstituiert sich im Gegenüber zu und abhängig von Konstruktionen von Schwarzsein. Ja, man kann das eine nicht ohne das andere haben. Es gibt Forschungen, die das machen, aber die leugnen eben dieses Verhältnis, insbesondere das Abhängigkeitsverhältnis von Weißsein zu Schwarzsein. Die dritte Säule ist ein historischer Bezug. Und das ist etwas, was grundlegend ist für Postkolonialismus, dass immer die Historisierung von dem, was wir heute vorfinden, stattfindet. Also es ist immer die Frage, wo kommt das her? Hat es Wurzeln in der Geschichte? Wo ist dieser Begriff entstanden? Also immer diese Rückbezüge auch herzustellen. Und das in diesem Fall, Weißsein konstituiert sich über den Subjektbegriff der Aufklärung. Rassekonstruktion im Allgemeinen und Imaginationen von Weißsein im Besonderen sind ohne die Aufklärung nicht denkbar. Es war vor allem voran der Philosoph Immanuel Kant, der als Begründer des modernen Rassekonzepts die Grundlagen weißer Normativität schuf. In seiner Schrift von den verschiedenen Rassen der Menschen, 1775, unterscheidet er 4 Rassen, wobei, jetzt sage ich es doch, also normalerweise nicht, aber ich denke, diese Quellen von Kant sind für die Forschung sehr wichtig und deswegen mache ich jetzt einmal das Wort, was er eben auch benutzt hat. Also, er unterscheidet 4 Rassen, wobei für ihn Neger und Weiße die Grundrassen darstellen. Eine Begründung ist nicht notwendig, Zitat, die Ursache Neger und Weiße für Grundrassen anzunehmen, ist für sich selbst klar. Zitat Ende. Eine Wertung wird ebenfalls als selbstevident gesetzt. Zitat, die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Zitat Ende. Weißsein bedeutet nicht nur Vollkommenheit, sondern auch Ursprünglichkeit. Denn Europa mit seinem gemäßigten Klima bezeichnet nach Kant den Ort, Zitat, wo auch der Mensch am wenigsten von seiner Urbildung abgewichen sein müsste. Zitat Ende. Weiße sind es dann auch, denen die Zukunft der Zivilisation gehört. Zitat, Weiße enthalten alle Triebfedern der Natur in Affekten und Leidenschaften, alle Talente, alle Anlagen zur Kultur und Zivilisierung und können sowohl gehorchen als herrschen. Sie sind die einzigen, welche immer in Vollkommenheit fortschreiten. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund entwarf Kant das Konzept des Subjekts als ein vernunftbegabtes und autonom urteils- und handlungsfähiges Individuum, welches für ihn selbstverständlich weiß und männlich war, im Gegenüber zu der minderen Grundrasse, den typisierten Objekten, den rassisch Geanderten. Somit ist das Konzept des Subjekts historisch unmittelbar mit Weißsein und Mannsein verknüpft, verbunden mit dem vermeintlichen Naturrecht, andere zu objektivieren, als Kollektiv zu markieren und abzuwerten. Ja, nur Weiße sind Subjekte. Das war für ihn ganz klar, das hat Auswirkungen. diese Kollektiv, also das Subjekt weiß und die Gruppen, die vielen, die anderen. Diese Kollektivierung der Geanderten bedeutet, dass Menschen of Color immer als Repräsentantinnen und Repräsentanten ihrer Gruppe wahrgenommen werden. Weiße nie. Ich werde nie gefragt, und was sagen Sie als Weiße dazu? Oder, na, als Weiße sind Sie natürlich Expertin auf diesem Gebiet. Oder, diese Karriere ist doch eher untypisch für Leute wie Sie. Ne? Oder, das ist bestimmt nicht leicht für Sie, in Deutschland zu leben, so fern der Heimat. Selbstverständlich gibt es Weiße als Kollektiv, nur werden sie nicht so benannt. Stattdessen existieren Codes, die alle verstehen. Ist von Deutschen die Rede, sind weiße Deutsche gemeint. Denn im Deutschen ist das Weiße vermeintlich naturgemäß bereits enthalten. Das finden wir überall in den Medien. Ja, wenn ihr dann irgendwas lest, ein Deutscher wurde festgenommen, dann wissen wir, dass dieser Deutsche weiß ist, weil es nicht gesagt wird. Die anderen werden immer markiert. Ja, egal, ob das nun ein afrikanischer Mann oder, wie heißt es dann in der Fahndung, mit südländischem Äußeren. Das ist, ja, das rekurriert auf Rassevorstellungen. Südländisch kann alles Mögliche bedeuten, dunkle Haare, dunkle Augen oder gehen auch grüne Augen. Aber vermeintlich können alle was damit anfangen. Das Schlimme ist, finde ich, dass in den gängigen Rassismustheorien in Deutschland dasselbe passiert, dass Weißsein kodiert wird, die anderen werden markiert und Weißsein wird kodiert. Ich nenne diese Rassismustheorien hegemoniale Rassismusforschung. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich nicht selbstkritisch verortet. Das heißt, wir erfahren gar nicht, dass diese Forscherinnen weiß sind. Diese Stimmen kommen gewissermaßen aus dem Off, sie sind nicht positioniert. Das spiegelt sich in den Inhalten. Hegemoniale Rassismusforschung markiert Schwarzsein und kodiert Weißsein. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele zusammengestellt, aber das könnte man endlos weitermachen. Karin Priester zum Beispiel, sie ist Soziologin, hat ein Buch geschrieben über Rassismus, schreibt im Kontext der Rheinlandbesetzung nach dem Ersten Weltkrieg über, also wenn es um Echos geht von Kolonialrassismus, hier ist ein Echo ohne Anführungszeichen, ich spreche es jetzt aus, obwohl es widerlich ist. Also sie schreibt über, Zitat, Mischlingskinder von deutschen Müttern und schwarzen Soldaten. Zitat Ende. Also, diese Kinder von deutschen Müttern und schwarzen Soldaten. Weißsein wird hier über die Nation kodiert. Mit deutschen Müttern meint Priester weiße deutsche Mütter. Schwarzsein ist markiert und ebenfalls mit der Imagination nationaler Zugehörigkeit verbunden. Mit den schwarzen Soldaten sind schwarze französische Soldaten gemeint. Ja? Deutsche Mütter, schwarze Soldaten. Im Deutschen weiß, schwarz, französisch. Priester reproduziert mit dieser Konstruktion ein Bild von Deutschland als rassisch reiner, weißer Gemeinschaft, in der schwarze Anwesenheiten als zeitlich begrenzte und ausländische definiert sind. Ganz weit verbreitet, die Schwarzen, die sind alle zu Besuch, Flüchtlinge oder Touristen aus den USA. Kodiertes Weißsein und markiertes Schwarzsein begegnen auch in Definitionen von Rassismus. Ich habe jetzt eine ältere von Lida Vandenbrück gewählt, weil sie immer noch sehr behandelt wird. Zitat, Rassismus ist die Summe aller Verhaltensweisen, Gesetze, Bestimmungen und Anschauungen, die dazu führen, schwarze Menschen als minderwertig auszugeben und sie entsprechend zu beurteilen und zu behandeln. Zitat Ende. Es fehlt das handelnde Subjekt. Wer beurteilt denn? Wer behandelt sie denn so schlecht? Weiße als Rassismus praktizierende und Weißsein als zentrale Machtinstanz innerhalb weißer Vorherrschaft bleiben auch hier unbenannt. Gibt es ganz häufig, Schwarze werden diskriminiert, sie werden beleidigt. Die zweite Tendenz hegemonialer Rassismusforschung setzt die Existenz von Rassekonstruktion voraus, bezieht sie aber nur auf die sogenannten anderen. Das ist erschütternd, aber auch bei den sehr renommierten Rassismusforscherinnen Margret Jäger und Siegfried Jäger kommt das vor. Sie schreiben, Zitat, unter Rassismus begreifen wir eine Einstellung, bei der Menschen, die anders aussehen und/oder andere Sitten und Gebräuche pflegen als die Mehrheit der Bevölkerung, als Rasse konstituiert und negativ beurteilt werden. Zitat Ende. Also wir haben wieder das Passiv, sie werden beurteilt. Aber hier ist es so, dass bei Menschen, die anders aussehen als die Mehrheit der Bevölkerung, die werden als Rasse konstituiert. Rasse haben also nicht alle, sondern nur die anderen. Die einen und eigentlichen, die Mehrheit der Bevölkerung, fällt überhaupt aus dem Rasseparadigma heraus. Die gehören gar nicht dazu. Also das ist sozusagen, die Weißen sind die Farblosen und die anderen, die Geanderten, gehören zur Rasse. Und deswegen ist Weißsein aparadigmatisch. Rasse als Paradigma, aber nur die anderen haben sie. Auch sehr verbreitet, dass Weiße irgendwie außerhalb stehen. Die dritte Tendenz, die finde ich wirklich lustig. Da ist nämlich so durchaus ein Fortschritt zu erkennen, insofern, dass jetzt ja, Weißsein gibt es, allerdings nur anderswo. Ein Schema, das in der bundesdeutschen Migrationsforschung häufig begegnet, folgt immer der gleichen Logik. In den USA oder Großbritannien, Kanada, Frankreich und so weiter, dort gibt es Schwarze und Weiße und vielleicht auch Menschen of Color. In Deutschland gibt es Deutsche und Ausländer. In einer Aufzählung benennt die Soziologin Elisabeth Beck-Gernsheim, wer in Deutschland, den USA und Großbritannien als normativ einheimisch. Also sie fragt, wer ist normativ oder wer gilt als normativ einheimisch in Deutschland, den USA und Großbritannien? Antwort: der Normaldeutsche, der weiße US-Amerikaner, der weiße Brite. Zitat Ende. Weiße gibt es nur anderswo, nicht bei uns. Dieser, wenn auch sehr grob skizzierte Überblick macht deutlich, dass hinsichtlich der hegemonialen Rassismusforschung von einer kritischen Auseinandersetzung mit der Verhältnisbestimmung von Weißsein und Schwarzsein keine Rede sein kann. Warum ist das so? Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die man hier anführen könnte. Ich glaube, der Hauptgrund ist der sogenannte Cultural Turn, der in den 90er Jahren stattgefunden hat in der Rassismusforschung. Und sozusagen sehr zusammengefasst bedeutet es, die sagen, also die kulturelle Wende, Rasse ist out, sagen sie. Bis 1945, okay, aber dann nicht mehr. Heute, so sagt die hegemoniale Rassismusforschung, geht es um die Differenzlinien Kultur und Sprache. Und mithin um einen kulturalistischen Rassismus, der Menschen aufgrund ihrer kulturellen Herkunft und Sprache diskriminiert. Ja, kurz gefasst, Kultur, nicht Körper. Nur blenden diese Ansätze die Erfahrung einer Gruppe aus, die deutsch ist, die keinen Migrationshintergrund hat, die auch keine andere Sprache spricht, noch einer anderen Kultur angehört, nämlich Deutsche of Color. Sie erleben Ausländerfeindlichkeit, weil sie so aussehen, wie sie aussehen.
We'll be right back.
Gut, ich komme jetzt zum dritten Teil, den verschiedenen Ausrichtungen der kritischen Weißseinsforschung in Deutschland. Ich möchte diesem Teil ein paar Fragen voranstellen, die ich sehr, sehr, sehr wichtig finde in Bezug auf die Rassismusforschung und darüber hinaus allgemein. Und zwar, erstens, wie definiert der jeweilige Ansatz das Verhältnis von Erkenntniskritik und Gesellschaftskritik? Ja? Generell, Wissenschaft, geht es um Erkenntnis, Erkenntniskritik. Ja? Aber es ist das eine, ist zu sagen, ja, jetzt finde ich was heraus oder ich kritisiere patriarchale Sprache und, ja, also was ist sozusagen, wie übersetzt sich das in Gesellschaftskritik? Ja, das hat auch was zu tun mit Theorie-Praxis-Verhältnis. Also wie definiert ein jeweiliger Ansatz dieses Verhältnis? Erkenntniskritik, Gesellschaftskritik. In welchem Referenzrahmen? Zweitens, in welchem Referenzrahmen wird die Forschung jeweils verortet? Das wird oft gar nicht gesagt, aber es gibt immer einen bestimmten Referenzrahmen, innerhalb dessen sich diese Forschung verortet. Drittens, wird auf schwarze Theoriebildung Bezug genommen? Da könnt ihr in der hegemonialen Rassismusforschung lange suchen. Da gibt es Schwarze, die werden herangezogen als Opfer, sie werden als Betroffene befragt. Maisha Maureen Eggers, die auch den Band Mythen rausgegeben hat, hat das mal sehr schön formuliert. Sie hat gesagt, Schwarze müssen immer erst über den Boden bluten. Ja? Man erwartet von ihnen immer grauenvolle Darstellungen rassistischer Gewalt, die sie erlebt haben, aber sie sind nicht erwünscht als Theoretikerin. Ja? Also, wird auf schwarze Theoriebildung Bezug genommen. Und schlussendlich, an wen ist die Forschung adressiert? Und das ist auch bei der Weißseinsforschung eine zentrale Frage. Für wen schreibe ich? Für wen schreiben andere? Was ist eigentlich das Publikum? Ich möchte jetzt die kritische Weißseinsforschung in Deutschland in zwei grobe Richtungen aufteilen. Das ist natürlich eigentlich nicht haltbar, weil es sehr vergröbernd ist und nicht jede und jeder in die eine oder die andere Richtung passt, aber der Übersichtlichkeit halber. Also, es gibt eine, die sich innerhalb des postkolonialen Referenzrahmens verortet. Sie richtet den Blick gleichermaßen auf Weißsein als Konstrukt und als Realität, als Fiktion und als Tatsache. Diese Ausrichtung der kritischen Weißseinsforschung ist an die Traditionen der schwarzen Wissensproduktion gebunden, welche Erkenntnis- und Gesellschaftskritik als unauflöslich zusammengehörig definiert. Ja, also es ist immer die Frage, was trägt das aus für die grundlegende Veränderung von Gesellschaft? Und sie fordert eine selbstreflexive Auseinandersetzung, welche sich sowohl auf Weiße als auch auf Menschen of Color bezieht. Ihre Herausforderung besteht darin, Vergesellschaftungsprozesse innerhalb struktureller Machtdimensionen zu erfassen und gleichzeitig unterschiedliche und widersprüchliche Formen von Aneignung und Verarbeitung dieser Dimensionen präzise zu analysieren. Ja? Also es wird unterschieden zwischen sozusagen der Analyse der Strukturen und wie Individuen in diese Strukturen hinein erzogen werden. Und hier wird sehr deutlich differenziert zwischen verschiedenen Subjektpositionen, die nicht starr sind, wo es auch nicht alles in der Gruppe der Weißen, in der Gruppe der Menschen of Color nicht gleichförmig verläuft, sondern eben unterschiedlich, sehr widersprüchlich zum Teil, und das ist auch Gegenstand der Analyse. Diese Richtung arbeitet dekonstruktivistisch, insofern, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz von Peggy Piesche, auch Mitherausgeberin von dem Mythenband, insofern, Zitat, Prozesse der Dekonstruktion weißer Normalitäten integrierte und essentielle Bestandteile der vielschichtigen schwarzen Befreiungs- und Widerstandskämpfe in weißen hegemonialen Machtzusammenhängen darstellen. Ja, also die Dekonstruktion wird eingebettet oder gesagt, die ist ein Bestandteil von Befreiungskämpfen, von schwarzen Befreiungskämpfen. Auch hier sieht man Erkenntniskritik, Gesellschaftskritik, das gehört zusammen. Folglich verbindet sich hier Dekonstruktion mit dem Festhalten an Identitätspolitik. Im Zeitalter von Queer ist das Also diese Richtung sagt, ja, es gibt schwarze und es gibt weiße Identitäten, es gibt unterschiedliche Positionierungen innerhalb der Matrix der Dominanz und folglich unterschiedliche Machtpositionen. Diese Ausrichtung der kritischen Weißseinsforschung definiert sich explizit als herrschaftskritisch. Daher werden diese unterschiedlichen Machtpositionen sehr ernst genommen. Also Identitätspolitik ist ein wichtiges Stichwort. Jetzt kommt die andere Richtung. Die sagt, also Identitätspolitik, das geht gar nicht, weil diese mit Kategorien arbeitet, die selbst rassistisch sind. Ja, sie sagen, Rasse ist doch ein Konstrukt, weiß sein, schwarz sein, of color, das ist alles konstruiert und das muss man entlarven, das muss man dekonstruieren. Das heißt, weiß, schwarz, of color sind Erfindungen und sie sagen, wenn man diese Begriffe weiter benutzt, wie ihr das macht, wiederholt man doch genau die Gewalt, die eigentlich zu bekämpfen ist. Die Psychologin Martina Tisberger, sie hat zusammen mit anderen ein Band zu Whiteness und Gender rausgegeben, sie lehnt beispielsweise die Verwendung des Begriffs Weißsein überhaupt ab, weil es sich auf Identität bezieht. Weißsein, ja, so ontologisieren, das Sein von einem Menschen. Sagt sie, das geht gar nicht. Sie verwendet nur den Begriff Whiteness als Ausdruck sprachlicher und sozialer Konstruktion. Die Abkehr von der Identitätspolitik beinhaltet auch den Nichtbezug auf postkoloniales Denken und schwarze Theoriebildung, ist ja logisch. Ja. In den Publikationen wird die eigene Positionierung als für die Erkenntnisgewinnung irrelevant betrachtet und folglich nicht benannt. In diesem Band, den Tisberger und andere herausgebracht haben, es sind nur weiße Frauen, die ihn herausgebracht haben, es sind nur weiße dort als Autorin und Autoren zu finden. Das wird nicht benannt und also eben als unwichtig gesehen. Bei diesen radikal dekonstruktivistischen Ansätzen tritt der Aspekt der Realität, das heißt der realen Folgen der Konstrukte, beispielsweise die Privilegien, über die Weiße verfügen, in den Hintergrund und damit die Bedeutung rassifizierter Subjektpositionen. Vereinfacht gesagt, wenn Weißsein nichts anderes ist als ein Konstrukt, dann gibt es eigentlich kein Weißsein, gibt es auch keine Weißen und gibt es auch keine weißen Privilegien. Schwarze intellektuelle und aktivistische Öffentlichkeiten in Deutschland verfolgen die Entwicklung dieser Richtung äußerst kritisch, denn dekonstruktivistische Ansätze sind problematisch, wenn sie die Macht realer Gewaltverhältnisse trivialisieren und die tatsächlichen Auswirkungen von Konstruktionsprozessen aus dem Blick geraten. Die einseitige Betonung des fiktionalen Charakters von Weißsein läuft außerdem Gefahr, Weißsein zu entpolitisieren. Und ist verbunden mit einer Abwehr, jetzt nochmal Peggy Piesche, einer Abwehr von praxis- und handlungsorientierten lokalen schwarzen Kritiken und einer dahingehenden Auseinandersetzung mit dem eigenen Weißsein. Zitat Ende. Wenn Weißseinsforschung dem Motto folgt, und dieser Satz ist leider auch gefallen, wir brauchen keine Schwarzen, um uns mit Whiteness auseinanderzusetzen. Wenn das das Motto ist, repräsentiert Weißseinsforschung lediglich eine Rezentrierung weißer Normativität. Zwar stellt diese Richtung die Diskursivität, jetzt nochmal Piesche, die Richtung die Diskursivität von Weißsein in den Fokus der Auseinandersetzung, verschleiert jedoch die privilegierte Position des weißen sprechenden Subjektes. Zitat Ende. Noch zum Schluss, ganz kurz, im vierten Teil, meine Prognose, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es schon ein bisschen ausgehört, also ich gehöre eher zu dieser postkolonialen Identitätsecke. Und erfolglich bin ich natürlich skeptisch bezüglich einer Weißseinsforschung, die sich vorwiegend oder ausschließlich im akademischen Setting verortet und in der das Wort Herrschaftskritik nicht vorkommt. Und ich denke, es wird genau diese Art von Forschung sein, die sich langfristig an Universitäten etablieren wird. Sie ist attraktiv, weil sie suggeriert, Weiße könnten Weißsein studieren, wie jeden beliebigen Forschungsgegenstand, als wäre eine säuberliche Trennung zwischen Weißsein als Thema und weißer Erfahrung von Dominanz und Privilegien möglich. Vermutlich wird sich Weißseinsforschung darüber hinaus als alleiniges bzw. vorrangiges Arbeitsterrain weißer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konsolidieren, also von Weißen für Weiße. Und zwar von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die schwarze Analysen marginalisieren oder gänzlich ausblenden. Das ist also jetzt die schlechte Prognose. Die gute ist, es gibt Foren, und die nicht nur innerhalb der Universität, an vielen Orten, innerhalb derer kontrovers diskutiert wird und die sich dezidiert auf Zusammenhänge schwarzer Erkenntnisproduktion beziehen. Ein solches Forum war zum Beispiel das an der Universität Mainz angesiedelte Projekt Black European Studies. Solche Foren, deren Inhalt die Auseinandersetzung mit der Normativität von Weißsein und ihren Effekten als ein politisches Projekt der Herrschaftskritik bildet, gründet in dem Wissen, dass Rasse ein Mythos mit sehr realen Folgen ist. In den Worten von Colette Guillaumin, ich sage es erst auf Englisch, dann auf Deutsch, Race does not exist, but it does kill people. Rasse existiert nicht, doch sie tötet Menschen. Dankeschön.
Das war der Vortrag Am Ende der Weisheit, Grundlagen und Chancen der kritischen Weißseinsforschung in Deutschland von Eske Wollrath, gehalten am 6. Mai 2008 in Leipzig im Conne Island. Ihr hört Tipkin, Sendung für Popfeminismus und Alltagsschrott auf Radio Blau und könnt uns wiederhören in 4 Wochen, Samstag, den 31. Januar, nicht wie gewohnt um 18 Uhr, sondern von nun an immer um 17 Uhr schon. Bis dann, schönes Wochenende. Click.